So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto Uncut. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid und herzlich willkommen, lieber Sascha. Sascha, wie geht's?
Gut geht's mir. Gut geht's mir. Wechselhafte
Ja.
Woche, aber doch gut. Geht zum Wochenende hin. Passt. Bei dir?
Das ist gut. Ja, mir selbst geht's wieder gut. Ich bin wieder fit. Klopf mal auf Holz, dass das auch so bleibt tatsächlich. Aber Familie hängt jetzt durch und kannst dir vorstellen, wie das ist. Du hast ja auch Family. Insofern hat man dann immer noch mal so ein paar private Themen. Und ich muss sagen, so diese Woche war nicht ganz die produktivste Woche, aber doch einige Sachen vorangegangen. Viele Sachen für 2026 doch geklärt. Und ja, wir haben noch ein, ich baue schon mal einen Cliffhanger auf. Also du hast auf jeden Fall heute noch ein Announcement zu machen. Am Ende der Folge. Oder willst du es direkt am Anfang schieben?
Ach nö, machen wir zum Schluss.
Ja, okay. Obwohl es am Anfang eigentlich besser ist, Sascha. Komm, wir
Also.
machen direkt, komm, wir machen es direkt am Anfang. Ja, komm, fangen wir damit mal an. Also, pass auf. Ich mache mal Screensharing an. Dann schauen wir mal. Zack. Zack. So. Alright. Also, kannst du ja vielleicht schon mal kurz ein wenig einführen, über was wir reden und was sich nächstes Jahr ein wenig ändern wird.
Drumsroll. Conference 2026. Wir haben nochmal eine Woche schieben müssen. Waren ja erst 5. 6. September und nee, warte mal, 7. 8. irgendwie sowas, egal. Neues Datum 15. 16. September, auch neue Location. Wir hosten das Ganze in der Kokerei Hansa in Dortmund, was ein großes, traditionelles, sehr charmantes, altes Industriegelände ist. Also hat diesen typischen Pott Industriecharme. Wir teilen das Ganze auch auf zwischen einem Business Day, was der 15. sein wird, also wo wir mehr B2B-Fokus haben. Und am 16. ist dann quasi Open for Everyone, mehr quasi kundenseitig, retailseitig mit freiem Eintritt. Das Ganze wird flankiert mit der digitalen Woche, die Events auf dem Gelände hostet, mit Next Level, was eine Initiative ist von Theater, Digital Art, Musik etc., was mit verschiedenen Sachen unser Event beziehungsweise diesen Event Campus begleiten wird und FED, was so ein Event ist für Technologie und Food. Also wir haben sehr viel drumherum und nicht nur die Conference selber. Also wir kreieren hier wirklich nächstes Jahr einen ganzen Event Campus.
Ja, mega, mega cool. Ich finde auch tatsächlich so diese Aufteilung, ich meine, letzten Endes, wenn du in Europa auf Events unterwegs bist, du triffst immer wieder die gleichen Leute. Ja, gerade was das ganze B2B-Thema auch angeht, du siehst immer wieder die gleichen Leute. Klar, lernst du auch immer mal wieder Leute kennen, aber wenn du jetzt nach 4 Jahren, 5 Jahren in dem Space unterwegs bist, auf Business-Ebene, sind es eigentlich immer wieder die gleichen Gesichter, ja, die du dort triffst. Und natürlich ist das auch wichtig, natürlich ist das auch richtig, aber ich glaube auch so dieser ganze, es gibt eigentlich in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt kein Event, kein Retail-Event, was ja die normalen Investoren abholt. Ja, es gibt so die Börsentage, die aber sehr traditionell, sehr klassisch sind. Ich weiß, die Jungs wissen wir beide, wir sind ja auch mit denen im Austausch, Sascha. Die machen jetzt auch mehr in Richtung Krypto, um auch da so die Brücke zu schlagen. Aber jetzt für die reinen, was heißt rein? Niemand ist ein reiner Krypto-Investor oder die wenigsten, aber jetzt für Investoren, die sagen, hey, ich will mich mal schlau machen. Was gibt's für neue Trends? Was gibt's für neue Themen? Fernab von, ich höre einen Podcast, ich schaue mir ein YouTube-Video an. Wirklich mal Community-Arbeit, die Leute zusammenzubringen. Das gibt's so klassisch nicht. Und deswegen finde ich das mega cool, dass ihr den zweiten Tag als Retail, als Investorentag macht, so dass auch dann die Partner, die auf der Conference sind, dann auch die Möglichkeit haben, direkten Austausch mit ihren realen Kunden oder potenziellen Kunden zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Mix und kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr gut ankommen wird.
Ja, das gibt's ja auch auf globaler Ebene nicht. Also jeder
Genau.
redet zwar über Mass Adoption und wir müssen hier zu den Kunden hin,
Ja.
aber verlangen halt dann 1.000 Euro plus fürs Ticket
Ja.
in Städten wie Dubai. So, ja, wer soll da hingehen von Retail? Niemand.
Genau, richtig,
Und da wir
richtig.
ja auch ein bisschen breiter aufgestellt sind, also wir nehmen ja auch ganz viele der AI und Emerging Tech Themen, VR etc., auch nächstes Jahr wieder mit. Und haben da ein paar Kooperationen und Partnerschaften, die wahrscheinlich sehr viel Spaß machen werden. Ist das natürlich für jeden, ich sag mal, nicht nur Web3-Interessierten, sondern für jeden Tech-Interessierten ein wichtiges Event.
Ja, mega cool. Also da erstmal Glückwunsch. Es geht weg vom Stadion in Dortmund. Finde ich sehr schade als BVB-Fan. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass ihr auch weiter wächst und gerade diese Eventfläche, die es dort gibt, die ist echt, glaube ich, ziemlich gut geeignet für das, was da kommt.
Ja.
Von daher, Daumen sind gedrückt. Viel, viel Spaß. Gibt es jetzt schon irgendwas in Richtung Tickets oder dass man sich was bei euch sichern kann? Kommt da was schon?
Ja, auf der Webseite, also jeder, der irgendwie an Speaking-Slots interessiert ist, kannst du da auf jeden Fall schon mal eine Bewerbung schicken. Das gleiche für Sponsors. Ticket, Sales wird wahrscheinlich in 2 Wochen starten mit einem End-of-Year-Sale.
Ja, okay, cool. Ja, sehr gut. Dann erstmal Glückwunsch dazu. Und was auch festzuhalten ist, es ist dann euer drittes Jahr. Und gerade bei Events ist es ja echt immer so eine Sache. Das ist ein sehr, sehr herausforderndes Business. Insofern finde ich es gut, dass es euch jetzt da, dass ihr euch festgespielt habt. Ja, und da auch als etablierte Marke jetzt im europäischen Raum. Ja, Gas geben könnt, freut mich. Also, von daher Glückwunsch dazu und lass uns doch mal direkt einsteigen, was die Woche sonst noch so passiert ist. Und ich springe mal hier zurück auf unsere Übersicht. Ja, ich würde sagen, letzte Woche, auch wenn wir uns im Fear and Greed Index angeschaut haben, wo wir irgendwie teilweise, ich glaube, 7 war das geringste, 6 oder 7 war das
Neun,
geringste.
oder? Acht? Acht,
Ja.
neun? Ist egal. Irgend sowas.
Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr gering. Aus dem Februar hatten wir 11, ja, jetzt waren wir dann irgendwie so bei 8, 8, 9 oder 7, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall sehr, sehr tief und da dachten wir ja, okay, jetzt bricht die Welt über uns zusammen und siehe da, eine Woche später, alle die, die das Bottom mehr oder minder gekauft haben, sind schon wieder knapp 10% im Plus. Ja, was ist da passiert, beziehungsweise wo geht der Markt aktuell hin? Was ist so deine These aktuell?
Aufwärts geht's.
Up only.
only.
Ja.
Nee, ja, weiß ich nicht. Also man musste trotzdem ein paar Aspekte von betrachten. Wir haben ja jetzt die Fed, die mit Quantitative Easing im Dezember loslegt.
Das ist cool.
Ich weiß, dass wir, wo wir letzte bzw. vorletzte Woche noch geguckt haben, hat es ja eigentlich geheißen, dass die Fed keine Zinssenkung im Dezember durchführt. Wenn du dir jetzt Poly Market anschaust, ich glaube, wir liegen wieder über 80% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zinssenkung im Mitte Dezember haben, 25 Basispunkte mindestens. Ja, dann hast du natürlich so ein bisschen im Hintergrund die Geschichte Ukraine-Russland, Friedensverhandlungen, was natürlich, wenn das durchgeht, auch sich sicherlich positiv auf die Märkte durchschlägt. Von daher, ich sehe, schaue dem Ganzen noch relativ positiv gegenüber.
Ja. So, ich gucke gerade mal, ich ziehe hier nochmal das vom Polymarket rüber. Ja. Genau, sind wir bei 87% inzwischen.
Ja, vor einer
Also,
Woche hat es anders ausgeguckt.
ja. Also geht stark in die Richtung, dass nochmal Zinssenkung kommt und all diejenigen, die Polymarket nicht kennen, es ist ja eine Prediction Market, also es ist letzten Endes, also wie sagt man auf Deutsch am besten dazu?
Wahrscheinlichkeitswetten.
Ja, genau. Genau, richtig. Ich glaube, in die Richtung kann man es deuten. Also es geht letzten Endes darum, dass man Vorhersagen trifft und Wetten darauf abschließt. Ist eigentlich reine Gambling-Seite, wenn man so möchte. Und da hat man aber in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass Sachen sehr, sehr akkurat zugetroffen haben. Gerade auch was Wahlergebnisse anging. Gerade bei der US-Wahl waren das Dinge, die sehr, sehr gut zugetroffen haben. Und deswegen sind auch viele Journalisten, die tatsächlich immer mal wieder Polymarket zur Rate ziehen, um Vorhersagen zu treffen, weil die eigenen Umfragen, die sie machen, meist nicht so gut sind wie die Ergebnisse, die aus Polymarket, aus diesen Wetten hier oder Vorhersagen herauskommen. Also das ist schon super, super spannend zu sehen. Und ja, da bleibt es jetzt abzuwarten, wo die Reise da hingeht. Ja, genau. Aber was Quantitative Easing, das heißt, die Fed will eine gelockerte Geldpolitik.
Ja.
Was bedeutet das dann? Die geben mehr Geld raus oder wie kann man sich das vorstellen?
Der Zugang zu Geld wird vereinfacht. Und natürlich auch, also es ist quasi nicht mehr der strenge Riegel vor der Geldmarktpolitik, wie es bisher war, dass ja eigentlich mehr oder weniger Geld aus dem Markt entzogen wird, sondern ja, die Schleusen werden geöffnet und der Zugang zu Geld wird vereinfacht.
Okay, das heißt, ja, wird dann da, kann man sich das vorstellen, dass Geld gedruckt wird oder was ist es dann?
ja, Geld fließt letzten Endes mehr in die Märkte rein. Und das ist eigentlich oft auch in der Vergangenheit der Start gewesen von doch massiven Aufwärtsbewegungen. Natürlich, wenn die Geldmarktpolitik gelockert ist, Geld wird lockerer und fließt dann auch wieder mehr in Risikoassets wie Krypto etc.
Ja, weil mehr Geld da ist und somit auch mehr mögliche Investments stattfinden können. Jetzt haben wir, ich habe dazu jetzt keinen Tab aufgerufen, aber ich habe gelesen, im November hatten wir 2,2 Milliarden Abfluss aus dem iShares, also von BlackRock bei dem iShares ETF auf Bitcoin. Also natürlich auch wahnsinnig, wie viel Geld im November jetzt abgeflossen ist aus den ETFs. Institutionelles Geld. So, jetzt ist die Frage, woher kommt das Geld? Gehen jetzt Privatinvestoren doch mehr rein? Woher kommen gerade die Gelder? Weil irgendwo fließt es ja ab und irgendwo muss es ja wieder herkommen. Ja. Wie siehst du das gerade? Es ist ja auch, einige Wale haben wohl auch ihre Coins Richtung Exchanges transferiert. Das hat man bei einigen schon gesehen. Es wurde jetzt aber wieder darüber berichtet, dass noch mehr OGs, also Leute, die schon sehr, sehr lange im Space unterwegs sind und viel Krypto halten, ihre ja, Transfers gemacht haben zu gewissen Exchanges. Wie siehst du das aktuell?
Ich sage, es ist eigentlich nur eine Umverteilung, so wie es jedes Mal ist. Klar, wenn du jetzt so, also wenn du gerade auf diese OG-Wallets eingehst, da wirst du ja auch irgendwann die Frage stellen, so, ja, wie lange wollen sie denn noch halten? Die halten dann Bitcoin seit, was weiß ich was, ein paar hundert Dollar, ein paar tausend Dollar, haben natürlich alle ihre Gewinne realisiert. Ja, irgendwann kannst du auch sagen, okay, ich nehme jetzt das Geld mal raus, schicht es vielleicht in andere Assets rein oder verleb's gar oder was weiß ich was. Also, ja. Ich meine, die haben alle gute Gewinne realisiert. Die Institutionen kaufen es auf. Es verteilt sich um. Alles easy.
Es gibt dieses Video, was die letzten Wochen kursierte von diesem, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, so ein Mädel, die sitzt vor einem uralt Computer und hat dann auf dem Screen so über 900.000 Bitcoin und erzählt dann so ihrem Vater, der filmt, der so fragt, hey, was machst du da? Dann sagt sie, so, ja, hier, ich habe Bitcoin und habe das gerade ausprobiert und hier, ich habe 900.000 Bitcoin. Das heißt, sie hätte doppelt so viel Bitcoin, hat sie gehalten, wie aktuell Strategy, ja, also mit Michael Saylor.
Ja, aber es war ein AI-Video.
War das ein AI-Video?
Ja, ich glaube schon.
Ja? Okay, da müssen wir nochmal
Erregt.
Fact-Check machen.
Nicht reinfallen.
Vielleicht habe ich mich trollen lassen. Also ich habe es einfach nur, es ist sehr, sehr oft rumgegangen und sah so ein bisschen aus, so als ob das Mädel da quasi sich damals ausgetestet hatte und 900.000 Bitcoin hatte. Und dann sagte sie
Also
so,
ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein neues Video von Gemini 3 ist. Sorry.
okay, na, check ich nochmal. Dann gibt es nächste Woche
Check
nochmal.
mal.
Gibt es nächste Woche dann nochmal einen Quellencheck? Ja, sehr gut.
Ja.
Okay, schauen wir mal weiter. Liquidation Heatmap. Was sehen wir da, Sascha?
Ja, da sehen wir jetzt, ich glaube, die erste Woche, wo wir sehen, dass wir nichts sehen. So, die
In
Wochen
beide
davor,
Richtungen.
wenn wir Freitag den Podcast gehabt haben, sind
Ja.
wir entweder kurz liquidiert worden oder einen Tag davor.
Ja.
Das heißt, in eine Richtung war alles abgeräumt. Heute haben wir mal in beide Richtungen viel Kapital liegen. So.
Aber
Das kannst
das
du.
meiste liegt ja hier so schon ziemlich knapp auch, ne? Also wenn wir
Ja, ziemlich knapp.
ziemlich knapp sogar. Also es liegt in beide Richtungen ziemlich knapp alles beieinander, ne? Also muss man hier mal sagen, wir sind hier irgendwie so bei 89.000 und guck mal hier, das meiste liegt so in der Bereich 89,8. Ja, und in die andere Richtung, ja, sind wir eher sehr knapp bei 92. So, also deswegen pendelt sich, also es ist jetzt auch keine krassen Bewegungen, die jetzt stattfinden aktuell. Also heute ist so ein bisschen, was haben wir heute an Bewegungen? Ja, 0,4, nee, 1,25 die letzten 24 Stunden ist okay, aber auch jetzt nichts Weltbewegendes, ne?
Ja, vielleicht werden wir da mal kurz einen Peak nach unten machen, um dann wieder hochzuschießen. Mal schauen.
Hast du mir gesagt, wenn du Market Maker wärst, ne?
Wenn ich Market Maker wäre, ja klar. Machen
Genau so.
wir mal eine schnelle Candle nach unten und dann schießen wir das Ding hoch auf 94.
Ja, total. Genau. Okay, also da bleibt spannend, in welche Richtung sich der Markt jetzt bewegt und ob es dann dementsprechend, wenn es hier gewisse Preispunkte trifft, in die eine oder andere Richtung ausbricht. Also ich glaube, das ist jetzt, der Korridor ist auf jeden Fall sehr eng in beide Richtungen. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Okay, dann hast du mitgebracht einen Post von Klarna. Klarna ist ja, glaube ich, den meisten Personen da draußen einen Begriff. Mit Klarna kannst du sozusagen deine Rechnung online zahlen bei sämtlichen Online-Shops und kannst auch auf, ich glaube, 30 Tage Zahlungsziel, irgendwie so eine Sachen bieten die alles an. Und über die geht natürlich eine Menge Volumen. So, und wenn wir uns jetzt mal das Statement hier anschauen, dann wird es, glaube ich, ziemlich spannend. Willst du was?
Ja, auf jeden Fall. Also ihr Klarna hat 114 Millionen Kunden.
Ja.
Und wenn die natürlich anfangen, ihre Payments auf Stablecoin, auf Blockchain umzustellen, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiges Statement, weil natürlich auf der anderen Seite irgendeiner Bank diese Kohle flöten geht oder beziehungsweise die Gebühren für diese Cross-Border-Payments, die ja oft nicht wenig sind. Und Klarna zieht es halt dann jetzt einfach selber durch. Sagst du, naja, eigentlich brauchen wir euch nicht.
Jetzt bin ich aber gerade, wenn ich mir das anschaue, also unten schreiben sie, Crypto is finally ready for scale. Ja, also das ist ja auch das, was wir letzte Woche besprochen haben, als Recap aus der Euro Finance Week Woche, wo ich in Frankfurt war. Da ist ja auch alle schauen, wie kriegen wir Transaktionen schneller von A nach B, wie kriegen wir Gelder international schneller transferiert, wie machen wir unsere Payment Rails effizienter. Und da sehen wir auf jeden Fall, die Richtung ist ganz klar und das ist ein nächster Schritt. Ja. Wir haben das gesehen bei PayPal. Also wir werden eigentlich bei all diesen Payment-Providern aus meiner Sicht, die da jetzt noch nicht sind, werden einen massiven Nachteil haben. Ja. Und die da noch nicht sind, die haben sicherlich auch schon eine Lösung oder ein Projekt in der Schublade und arbeiten da dran. So, also ich glaube, das ist
Ja.
ziemlich klar. Jetzt weiß ich nicht, Tempo, kennst du das? Blockchain Design for Payments.
Nee, sagt nichts, aber was mir natürlich was sagt, ist Bridge. Und ich weiß nicht, hast du ja auch mitgekriegt, Stripe hat ja Bridge dieses Jahr akquiriert oder gekauft für 1,1 Milliarden. Das war ja eine Riesenübernahme von Stripe und Bridge ist ja quasi eine Stablecoin-Infrastrukturfirma. Und Stripe hat sich da natürlich jetzt schon früh richtig platziert und vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt diesen Klarna-Deal in der Rückhand.
Ja. Also total, total spannend. Geht in die gleiche Richtung und zahlt aufs gleiche Narrativ ein, was das ganze Stablecoin- und Payment-Thema anbelangt. Also da werden wir noch viel, viel mehr Volumen sehen. Anderes Thema, Richtung Stablecoin, ganz gute Überleitung hier. Tether ist einer der größten Goldkäufer weltweit mit 26 Tonnen. Ist auch eine fette Ansage. Wo sind wir eigentlich gerade vom Goldpreis? Weißt du das?
Nee, weiß
Bewegen
ich
uns doch
nicht.
auch gerade wieder. Lass mal gucken, Goldkurs.
Ich bin, glaube ich, ein bisschen runtergegangen die letzte Woche.
Ja, was haben wir hier? Also wir sind jetzt gerade aktuell. Schau mal. Ja, wir bewegen uns aber schon wieder gut in Richtung Allzeithoch. Ja, also wir waren, glaube ich, das Allzeithoch war am 13.11. mit 3.649 Euro. Und wir sind gerade aktuell bei 3.607 Euro. Ja. Aber was bedeutet das? Also Tether muss ja quasi 1:1 seine Stablecoin, ausgegebenen Stablecoin backen, ja, so dass er stabil bleibt. Auch das ganze Thema US-Dollar-Anleihen ist natürlich was die auch massiv aufkaufen. Und ich glaube sogar, war das nicht so, dass in Amerika jetzt auch das verpflichtend ist für Stablecoin-Anbieter, dass sie in US-Dollar-Anleihen sozusagen backen müssen? Weil so
Das
hat
kann
doch,
sein.
ne, weil ich glaube,
Ja, ich
so
glaube,
hat.
so war die Argumentationskette. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Gold Holdings von Stellar tatsächlich, von, nicht von Stellar Schmarrn, von Tether tatsächlich damit zu tun haben, dass sie ihren Stablecoin backen müssen und das Gold damit reinzahlt oder ob es da teilweise tatsächlich um Investments der Firma geht.
Das müssen wir, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon, es geht ums Backing da an der Stelle. Ich finde diesen Vergleich, der ist dann immer ganz witzig, welche anderen Länder wo wie gekauft haben. Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Goldreserven weltweit, ist es natürlich verschwindend gering. Und ich wusste gar nicht, dass Deutschland tatsächlich die zweitgrößte Goldreserve nach den USA hat. Das war mir jetzt tatsächlich auch nicht bewusst. Da ist ja immer die Frage, gibt es die Reserven noch und wo liegen die eigentlich so? Ne? Das war ja doch mal das Thema in den Medien. Aber es ist krass, dass die USA eigentlich fast das 2,5-fache an Goldreserven.
Ja, ich denke, dass die doppelt gezählt werden. Die stehen da einmal drin bei Deutschland und einmal in der USA in der Addition.
Genau. Aber ja, das sind spannende Größen, die man hier so hat, und es ist spannend zu sehen. So, gehen wir mal weiter. Bullisches Signal. Jetzt kann der Kurs nur nach oben gehen, oder Sascha? Texas.
Ich sag mal, 10 Millionen in Bitcoin ist jetzt nicht das große bullische Announcement, aber es gibt zumindest eine politische Richtung vor. Und deshalb ist, glaube ich, die Aussage ganz wichtig, dass man die mal mitnimmt, dass Texas als erster Staat offiziell Bitcoin kauft, um eine Reserve anzulegen. Mhm. So, wenn natürlich ein Staat damit anfängt, dann kommen vielleicht weitere nach und du bringst da ein bisschen so Musik auch in die politische Ebene rein. Das wird jetzt den Kurs nicht beeinflussen, aber es gibt auf jeden Fall es liegt auf jeden Fall da, wie wichtig Bitcoin-Adaption in den USA mittlerweile geworden ist.
Ja, es ist halt die Frage, wie sehr das auch politisch dann noch verankert wird, ne? In der Legislatur vielleicht von Trump, ob man dann sagt, okay, das ist ein Thema, was, also klar, die US Government Treasury fürs Land macht das ja eh schon, ja, beziehungsweise nimmt auch Assets, die sozusagen beschlagnahmt wurden, und packt die immer zu teilen in die Bestände, ja. Und ist halt die Frage, wie das auch einzelne US-Staaten, Bundesstaaten dann machen und wie sehr das dann gepusht wird von oben. Aber wie war das? Ich habe letztens ein Statement gelesen, da ging es darum, jeder, der Bitcoin im Weg steht, ja, ist nicht mehr lange Teil dieser Regierung oder Teil des Behördenapparats. War ja auch ein Statement, was rausgekommen ist. Da ging es auch so ein bisschen so um Gary Gensler und Konsorten. Das war dann ein ganz klares Zeichen. Also die US-Regierung pusht massiv, ja, was das Thema Krypto angeht. Ich hatte jetzt auch die Tage wieder eine Anfrage für ein Statement, und da ging es halt um das ganze Trump-Coin-Thema, ja, und ist halt immer die Frage, ist es wirklich so ein idealistisches Ding, was sie dort treiben, oder machen sich halt einfach selber alle die Taschen mit voll, ja. Und letzteres, glaube ich, eher stärker der Fall, und bleibt abzuwarten. Also jetzt stell dir mal vor, wir haben Wahlen, ja, wann sind die nächsten Wahlen? Ich glaube in 3 Jahren, 3,5 Jahren so.
Ja, nächstes Jahr hast du ja schon Midterm-Elections.
Genau, richtig.
Und die wählen immer für 4 oder für 5 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, für 5, glaube ich, ne?
Ich meine...
Oder für 4?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, bin ich schlecht in sowas. Müssen wir mal hier Markus Lanz und Precht fragen, die wissen das bestimmt. Also das Ding ist halt die Frage, was passiert denn, wenn jetzt dann wieder die Demokraten ans Ruder kommen und sagen, pass auf, Rolle rückwärts. So. Ja. Also was passiert dann mit dem Markt? Ja, also das will ich mir jetzt...
7. November 28. Sorry, ich reiß gleich 28. nach. Also.
Okay, na gut, genau. Also dann 4 Jahre. Ja, 4 Jahre. Ja, okay. Ja, krass. Also da ist halt auch so ein bisschen für mich die Frage, was passiert dann mit dem Markt, wenn die vielleicht dann wieder sagen, okay, nee, Rolle rückwärts, wir wollen jetzt hier ein Zeichen setzen und gehen wieder auf traditionellere Themen und wollen das ganze Krypto-Thema nicht so in den Vordergrund pushen. Ja? Also was passiert dann da? Aber
gut, wir müssen Gedanken machen, wenn es soweit ist, Erik, jetzt wird erstmal getanzt.
Ja, genau, richtig. Was hat Kian geschrieben? One Last Dance?
One Last Dance.
Ja, okay. Ist es der finale Dance oder der letzte Tanz vom Bärenmarkt? Was meint er damit?
Ja, der letzte. Ja, also, Sian beziehungsweise viele andere Trader oder auch Ökonomen rechnen ja trotzdem mal mit einer größeren Korrektur, sowohl auf den Aktienmärkten als auch bei Krypto. Ja. Du hast ja dieses Thema AI-Bubble, was ein bisschen so vor sich hergeschoben wird gerade, wo ja jeder auch irgendwann erwartet, dass die platzt. Mhm. Aber das weiß ich nicht, weißt du, so eine Blasenbildung, wenn jeder auf das Platzen der Blase wartet,
ja,
dann platzt sie nicht. Sowas kommt überraschend, wie mit der Dotcom-Bubble. Da hat es zwar auch immer Diskussionen vorher gegeben, aber dass die dann tatsächlich geplatzt ist, war ja dann trotzdem an dem jeweiligen Tag sehr überraschend.
Ja.
Also was ich schon denke, ist, dass wir jetzt erstmal viel positive Stimmung im Markt sehen. Auch dass die Aktienmärkte, der S&P 500, alles nächstes Jahr nochmal steigen wird. Aber ich sehe schon auch, irgendwann hört die Musik auf.
Ja.
So, und entweder du sitzt dann oder du sitzt nicht. Aber das sehe ich schon für nächstes Jahr. Wobei dieses Midterm Elections ist auch ein wichtiges Thema. In der Vergangenheit war es ganz oft so, dass die jeweilige US-Regierung natürlich geguckt hat, dass er die Märkte positiv befeuert. Weil diese Midterm-Elections natürlich widerspiegeln, wie erfolgreich und beliebt der jeweilige Präsident die Regierung zur Hälfte der Amtszeit ist. Und daher ist den Republikanern und Trump natürlich sehr daran gelegen, dass die Wählerschaft zufrieden ist. So, und die Wählerschaft ist natürlich nicht so zufrieden, wenn wir jetzt kurzfristig einen riesengroßen Crash an der Börse haben. So, da ist keiner happy mehr. Von daher denke ich schon, dass wir jetzt erstmal Aufwärtsbewegungen sehen, bevor wir dann nachgeschaltet vielleicht ein Crash sehen.
Ja, bin ich gespannt, wie sich das, wann sind die Midterms? Nächstes Jahr?
Ich glaube, die starten im April
Ja.
bis November, irgendwie sowas.
Ja, okay. Tödliches Halbwissen hier. Ihr merkt schon, politisch sind wir dünn aufgestellt aktuell.
Nein, du musst es bloß mit ein bisschen mehr Nachdruck und Standfestigkeit verkaufen.
Ja, genau. Dann
Dann passt
glauben,
es.
genau, richtig. Dann glauben es die Leute auch. Ja, genau. Sehr gut. Ein anderes Thema, das schließt ganz gut tatsächlich an unseren aktuellen Podcast an. Es gab bei einer südkoreanischen Exchange Upbit, habe ich tatsächlich auch vor Dubai Token 2049 dieses Jahr, also eine der Leitmessen, auch noch nicht gekannt. Also die habe ich dann dort auch kennengelernt. Und da war es tatsächlich so, dass sie mir auch sonst eigentlich noch nie untergekommen sind. Liegt aber eher daran, dass sie halt auch eher im asiatischen Raum unterwegs sind. Ich habe jetzt aber auch gesehen, es gibt auch viele Exchanges. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Viele Exchanges gehen in den europäischen Markt. Haben wir tatsächlich auch noch taufrische News von vor einer Stunde ungefähr, wer jetzt auch seine MiCA-Lizenz bekommen hat. Aber bevor wir darauf zurückgehen, lass das Thema hier nochmal abschließen. Es gab wieder einen Hack. Es ging um irgendwie 34, 35, 36 Millionen US-Dollar, die dort bei dem Hack geklaut wurden. Es geht höchstwahrscheinlich wieder um die Lazarus-Gruppe, bekannte Hackergruppe da draußen. Und wenn man sich das so anschaut, ja, das ist jetzt eigentlich für Krypto ein verschwindend geringer Hack, ja, dass man die News überhaupt schreibt bei der Summe, ist fast die News nicht wert. Aber natürlich, klar, es ist mehrere Millionen, die da verschwinden. Und wenn das jetzt irgendwo bei einer Bank passieren würde, dann wäre der Aufschrei genauso groß. Also von daher, hört euch gerne mal den aktuellen Podcast mit dem Dr. Jan-Philipp Fritsch an und mir. Der ist jetzt diese Woche Donnerstag rausgekommen und er ist von Oak Security und die haben schon über 600 Audits von großen Krypto-Projekten gemacht und der plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, gibt auch einige Tipps für Investoren mit, auf was man achten sollte. Wir haben über den Bybit-Hack gesprochen, der tatsächlich natürlich riesig war und sehr, sehr spannend, wie das überhaupt zustande kommen konnte. Und ja, also schaut euch das gerne mal an und fand ich hier eine ganz gute Überleitung. Aber Sascha, was sind so deine Safety-Tipps, wenn es ums Thema Krypto und Hacking geht? Alles von der Exchange nehmen und lieber auf dem Cold Storage verwahren oder was ist so dein Take da?
Ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist immer, ich meine, es kann immer was passieren. Es gibt über Phishing-Links oder diese ganzen Scams sind ja mittlerweile extrem ausgeklügelt. Über falsche Teams-Viewer, Teams-Links aufgebaut für Bewerbungsgespräche. Da gibt es ja ganz verrückte Sachen. Und das Risiko ist ja immer dann da, wenn der PC, mit dem du tagtäglich oder Laptop, was auch immer, tagtäglich deine Arbeit machst, auch das Medium ist, auf dem du deine Kryptos hältst, dann hast du ein Problem. So, eigentlich, wenn du wirklich sicher gehen willst, musst du gucken, dass du das entkoppelst, dass du quasi entkoppelst zwischen da mache ich meine Arbeit und da habe ich mein Investment und es hat eigentlich mit keine sonst nicht viel Berührungspunkte mit der Außenwelt.
Ja, total. Also gibt ja dann noch einen Schritt weiter, verschiedene Handys, Zwei-Faktor-Authentifizierung etc. pp. Also
Ja, das muss sowieso Standard sein. So, also 2FA, wer
das auf jeden Fall.
2FA bei Social Media und so nicht hat, dann weiß ich nicht.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber ich meine, dass auch zweierlei Devices hast, die du nochmal voneinander separierst etc. Das ist gerade bei den Leuten, die mehr Krypto haben, gang und gäbe. Ja, da gibt es auch immer ein ein Handy, was sozusagen immer lokal zu Hause bleibt, ja, damit du auch gar keine größeren Transaktionen absenden kannst. Gerade wenn es um mehr Geld geht, gibt es auch Einstellungen der Exchanges, von welchen Länder, also wenn erkannt wird, du bist in Deutschland unterwegs, hast aber deinen Sitz vielleicht woanders, dann darfst du gar nicht so viel transferieren, einfach auch um sagen wir mal, verschiedene Sicherheitsebenen einzubauen. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend. Habe ich da mit einigen VIP-Account-Managern von Börsen mal ausgetauscht, was es da alles so gibt. Da könnte man eigentlich auch mal eine Folge zu machen, das ist ganz spannend. Und ja, also das ist, glaube ich, so, wir wollen da jetzt auch mal wie so eine Checkliste machen für Investoren. Hab da mit dem Jan auch mal gesprochen, dass wir da mal was zusammentragen. Aber ja, hört euch gerne mal den Podcast an, abonniert gerne und nachdem ihr das hier zu Ende gehört habt, was gleich vorbei ist, kann ich schon mal spoilern, hört euch gerne mal den Podcast mit dem Jan an. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und er hat auch, das ist witzig, also er ist ja eigentlich Ökonom und der hat super krasse Einblicke, weil die hacken halt tagtäglich Exchanges und probieren anzugreifen. Das ist deren Daily Job und der hat ja wirklich sehr, sehr spannende und coole Einblicke. Okay, wir haben eben schon mal kurz angesprochen. Hey, wir haben noch eine Exchange, die in Europa jetzt tätig wird und wir wussten das schon länger. Wir sind mit den Jungs ja auch connected. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, KuCoin, EU, dass sie jetzt ihre, dass sie ihre Mika-Lizenz jetzt bekommen haben. Die sind schon länger, mit denen waren wir schon länger im Austausch, hat, finde ich, gefühlsmäßig schon ein bisschen gedauert, ne? Bis sie jetzt durch waren. Ich muss den Olli auch tatsächlich nochmal, mit dem bin ich auch schon länger im Austausch, was einen Podcast angeht. Muss ich nochmal sprechen. Ich glaube, jetzt ist er vielleicht bereiter dazu, einen Podcast zu machen, jetzt wo die Mika-Lizenz steht. Und demnächst kommen tatsächlich auch ein paar spannende Podcasts. Ich hatte jetzt den Danny von Coinbase im Podcast. Da haben wir über Coinbase gesprochen und wir haben ihn auch letzte Woche ja vor Ort in Dortmund getroffen. Das war tatsächlich ganz nett. Und dann sprechen wir noch mit OKX, mit dem Moritz Putzhammer. Im Januar wird das kommen und dann schauen wir mal, dass wir so eine kleine Exchange-Serie machen, damit wir da mal so ein bisschen mit den Kollegen sprechen, wie man sich denn jetzt in diesem Markt eigentlich auch durchsetzen möchte. Ja, ich glaube, das ist so die ganz spannende Frage, weil es gibt die gleichen KOLs in dem Raum, also die gleichen Influencer, die man bespielen kann und mit denen man partnern kann. Dann gibt es die gleichen Events, auf denen man präsent sein kann. Dann gibt es die gleichen Werbeflächen, auf denen alle stattfinden wollen. Also ist ja eigentlich dann eher die Frage, wer hat die tiefsten Taschen und ist am meisten bereit, diese Plätze dann sich zu sichern. Und ja, wenn die Nachfrage kommt, dann steigen die Preise. Also gehen die Preise dann hoch bei euch, Sascha, auf der Conference?
Nee, nee. Also wir versuchen das ja wirklich sehr fair zu halten. Klar, wir müssen irgendwo unsere Kosten decken und es muss was hängen bleiben. Aber ich glaube, dass wir von der Kostenstruktur sehr fair unterwegs sind.
Ja, gerade wenn man auch internationale Events anschaut, da wird einem schon schwindelig, was da teilweise für Sponsorings aufgerufen wird. Ja.
Auf jeden Fall Gratulation ans KuCoin-Team.
Yes.
Der Markt wird natürlich, wie du sagst, ist heiß umkämpft und KuCoin ist aber natürlich keine kleine Börse. Also wenn du dir da mal das Handelsvolumen von denen anguckst, ist es schon einer der Top-Player, die da jetzt auch in den europäischen Markt reindrücken.
Genau, also ist hier Platz 8 und ja, also natürlich mit den Bybit, die jetzt auch in der EU sind, OKX, Coinbase, Binance ist doch auch gerade noch, die haben noch keine Mika-Lizenz, keine
Die
vollwertige.
werden sie auch nie kriegen.
Nee, meinst du? Also ich habe tatsächlich gehört, dass sie da dran sind. Deswegen,
Weiß ich nicht.
warum denkst du, dass sie sie nie kriegen?
Ja, aber ich glaube, dass Binance war natürlich von Anfang an so First Mover. Die hatten ja, glaube ich, vor 2, 3 Jahren schon mal einen Anlauf gestartet, bezüglich Lizenzen in Europa. Aber ich glaube, dass es ganz schwierig ist, diese alten Leichen, die da im Keller sind, mit Non-KYC-Wallets etc., weil eben First Mover damals war, zu bereinigen. Also wenn, dann kriegst du das auch nur sauber hin mit einer. So wie sie es damals gemacht haben für den US-Markt, wo du also quasi eine eigene Firma in den US hattest, eine eigene Börse eigentlich für den US-Markt. Und ich weiß nicht, ob Binance sich das tatsächlich antut, gerade auch mit Hinblick, dass du schon viele etablierte Player jetzt im europäischen Markt hast. Und du hast auch viele asiatische Börsen jetzt im europäischen Markt. KuCoin jetzt eine weitere.
Okay, zwei
Also
auch.
ich weiß nicht, ob sich's für Binance tatsächlich so stark rechnet, jetzt da zu versuchen, noch irgendwie reinzukommen.
Und wenn du dir auch mal so die Ausschreibung an Jobs anschaust, wer da gerade hiert, es gibt einige Ausschreibungen, einige Stellen, die suchen Managing Directoren für Europa mit einem Compliance- und regulatorischem Hintergrund, die tatsächlich denen helfen, ihre, und das ist ja der Ansatz auch bei KuCoin gewesen, der Oliver vorher bei Bitpanda, als Chief Legal Officer, glaube ich, ja, und dementsprechend solche Leute hiert man dann, um das Lizenzthema voranzubringen, bei Bybit genau das Gleiche, um genau diese Lizenzthematik nach vorne zu bringen, weil das ist halt der Startpunkt, ja, und dann hiert man dahinter dann dementsprechend das Operations-Team, Marketing, Sales, etc. pp. Aber das ist immer so der Startschuss und da gibt es gerade echt einige Exchanges aus dem asiatischen Raum, die da tatsächlich hiren und auf der Suche sind, genau. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, ne, die Trading-Volumen, also wenn du jetzt hier schaust, Orange X und CoinUp, das ist ja so zusammengeschustert. Also, ja. Weil guck dir mal die Entwicklung aller anderen an.
Ja.
Das ist Copy-Paste, ja, fast bei allen. Von der Bewegung her im Volumen der letzten 7 Tage. Und die zwei sind die einzigen, die exorbitant.
Ja, vielleicht ist es hier Safe-Reported oder wie da die API läuft, keine Ahnung. Ja.
Also das ist auch, da, ne, immer mit Vorsicht genießen, da nochmal Kopf einschalten, ob das so sinnvoll ist, was da passiert. Oder ob da nicht mit Market-Makern auch Fake-Volumen von A nach B geschoben wird. Ne? Das ist ja auch gang und gäbe. Okay, soll aber heute nicht mehr unser Thema sein, sonst sprengt es die Runde.
Wir machen den Sack zu.
Genau, wir machen den Sack für diese Woche zu. Sagen erstmal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir wünschen euch einen schönen Advent, denn wenn die Folge als Audio rauskommt, ist der erste Advent, Sascha. War dir das bewusst?
Ich bin überrascht.
Ja, siehst du. Es ist immer so, Weihnachten kommt immer schneller, als einem lieb ist, ja.
Ja, das ist auch wieder schnell vorbei.
Ein Freund von mir arbeitet in einer Beratung oder Agentur. Und die machen auch so digitale Adventskalender. Und er sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wie spät die Leute teilweise kommen und im November
digitaler Adventskalender, da muss ich dir gleich ins Wort fallen.
Ah, ja, ihr habt da irgendwas mit dem Adventskalender, ne?
Ja, hier, da gehen erstmal Props raus an Robin Wolf und die Kryptowölfe. Mhm. Die haben einen digitalen Adventskalender, haben auch viele Partnerschaften. Wir hauen es mit in die Verlinkung rein. Mhm. Teilnahme kostenlos, gibt viele, viele, viele Preise zu gewinnen.
Machen wir. Habe ich irgendwie auch am Rande gesehen, was habt ihr damit reingegeben? Achso, darf man dir das nicht sagen, ja?
Tickets, nee, wir haben Tickets mit reingegeben.
Okay, gut. Also, das heißt, da könnt ihr Tickets gewinnen für die Conference und wir hauen uns das nochmal mit in die Kommentare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und ja, bleibt neugierig, bleibt bullish. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.
Frohe Weihnachten.
Ja, so weit ist noch nicht. Einen schönen ersten Advent. Bis dann. Ciao, ciao. So.